Tipptopp. Ja, ich darf die Redu sein. Ich komme ursprünglich aus dem Bernbiet, aber schon lange her. Ich bin schon seit 20 Jahren im Pfäffiken daheim, weil ich beim BESI, eben Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen, darf Jungschulleiter ausbilden. Von dem her, die einen von den Leuten kenne ich schon seit Surli, wie alt bist du? Ja, auf jeden Fall schon seit sehr klein. Und andere kommen einfach mal bei uns in Kurs und so. Und das freut mich mega. Ich mache selber auch noch Jungschi im Pfäffiken. Darum, das ist mein Jungschi-Hemmli. Also das ist nur das Vorzeigen-Jungschi-Hemmli. Ich habe auch noch ein Einsatz-Jungschi-Hemmli. Aber das ist so dreckig, das dürfte ich hier jetzt nicht anlegen, wenn ich vor Leuten stehe, vor allem wenn es noch gefilmt wird. Das Jungschi-Hemmli wischt man nicht. Das muss man vielleicht wissen. Und darum, dementsprechend, das tut man nur auslüften. Wenn man heimkommt, hängt man es daheim raus, dann lüftet es und dann nächstes. Aber meine Frau sagt, ich darf es gar nicht mit die Wohnung nehmen. Also, wir sagen die ganze Zeit aus. ja, genau. Jungscharen sind ganz verschieden. Das habt ihr vielleicht jetzt vorher schon gesehen. Sie haben einen Pullover. Ich habe eben unsere Jungschi jetzt Jungschi-Hemmli. Das ist über die ganze Schweiz. Wir haben an die 300 Gemeinden, die bei uns dabei sind. Und jede Jungschi macht das ein bisschen anders. Das ist auch gleich. Das darf so sein. Eins ist aber überall gleich. Es geht um King. Wir haben alle eine Riesenliebe zu den Kindern und es geht um Gott. Und wir haben eine Riesenliebe zu Gott. Ich glaube, das ist das, was uns vereint. Und tschüss sind wir, und vielleicht noch, wir sind gerne in der Natur. Jungschi-Leiter sind gerne draußen. Das gehört auch noch so dazu, ob es jetzt schneit oder regnet oder die Sonne scheint. In der Regel sind wir draußen. Darum, ich habe noch das Bild mitgebracht. Ich tue es schnell einmal für euch drehen, dass ihr so seht, weil ich bevor ich ganz hinten gehockt habe. Ich mache es dann auch mit dem anderen Bild, dass ihr es mal seht. Ist aber nicht so wichtig. Aber das ist so ein Bild, das uns als Familie repräsentiert. Das ist schon relativ alt, das ist etwa 12-jährig, das Bild. Mit meinen zwei Söhnen. Meine Frau macht das Foto, darum ist sie nicht drauf. Das ist von unserem Projekt. Wir sind als Familie von uns daheim, in Pfäffiken, Zürich, wo ich jetzt wohne, auf Wien gelaufen. Also in Österreich, die Hauptstadt. Mit den Buben, die haben also jeden Meter selber gelaufen. Und so sind wir dorthin. Gelaufen, alle Jahre einfach eine Woche sind wir gelaufen und nach einer Woche sind wir wieder heim mit dem Zug und im nächsten Jahr sind wir mit dem Zug dorthin, wo wir letztes Jahr aufgehört haben und sind wieder eine Woche gelaufen. Da im Anhänger haben wir da das ganze Essen und Zelt und all das Zeug gehabt, was man so braucht. Genau. Es ist eigentlich nur ein Symbolbild. Ein Symbolbild, dass wir eben gerne draußen sind. Das ist eines meiner Hobbys. Ihr habt es vorhin auch gesehen mit diesen Überlebensvideos und so. Das ist für Kinder gedacht eigentlich. Also das ist sehr, sehr tief. Oder praktisch, da könnte man viel, viel anders machen. Aber uns ist es wichtig, für Kinder Sachen zu machen, die Kinder auch machen können, die nicht allzu gefährlich sind. Nein. Genau. Ich selber bin sehr gerne draußen. Bei 2 Jahren habe ich im Ausland gelebt, auf einem Schiff, für verhaltensauffällige Teenager. Verhaltensoriginell, sagt man heute. Genau. Genau, sind wir miteinander unterwegs gewesen, hat dort Gleitschirm geflogen, getaucht und so. Also bei mir muss immer etwas gehen, ich bin gerne unterwegs. Und auch in meinen Ferien bin ich natürlich gerne unterwegs. Aber jetzt da mit den Kindern haben wir das gemacht. Aber schon bevor dass wir mit den Kindern hatten, sind wir als Familie, respektive ich und meine Frau, unterwegs gewesen, Vero. Wir haben unsere Ferien eigentlich immer, das darf man fast nicht mehr sagen, he? Immer im Auto verbracht. Ich fahre auch sehr gerne Auto. Das ist so eine kleine Leidenschaft von mir. Also, das darf man heute fast nicht sagen, aber es ist ja so. Also, dass man mit dem Wohnmobil quer durch Neuseeland oder mit dem Wohnmobil 3 Monate quer durch Amerika oder so, das liebe ich. Mit dem Auto unterwegs zu sein und dann einfach durch die Natur natürlich können irgendwo campen. Und einmal, noch bevor wir Kinder hatten, waren wir in Schweden. Und da sind wir mit meinem Bessi-Karren sind wir da durchgefahren. Haben hinterin einfach eine Matratze gehabt, wo wir können pfusen, wo wir irgendwo waren. Und wir sind quer auf Schweden hoch. Und jetzt merkt ihr vielleicht etwas von der Begeisterung, respektive ich spüre jetzt dann gerade, wie begeistert das ihr seid für das Autofahren. Wir waren so unterwegs gewesen, und dann plötzlich sehe ich auf meinem Tacho 99.999 Kilometer. Also ich habe gewusst, beim nächsten Klick habe ich 100.000 Kilometer. Ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen, ich merke. Für mich ist das, wow, hey, du hockst in deinem Auto, es macht Klick und es ist der 100.000. Kilometer, weißt, und du fährst in deinem Auto. Meine Frau hat es irgendwie auch nur so mitleidig über ihn gelächelt. Wo ich bin voll drin und dann hat er gesagt, hey, Vero, das müssen wir feiern. Jetzt macht es den Klick und dann haben wir den 100.000. Kilometer und wir hocken im Auto in Schweden. Hey, wie cool ist das denn, oder? Und dann hat er gesagt, wir müssen anstoßen. Also so kannst du nicht einfach weiterfahren, das muss gefeiert sein. Und wir waren vorher so in einem Supermarkt in Schweden. Sie hat hinten auf den Sitz gelenkt, hat das aus einer Packung, so Tetra-Pack Multivitaminsaft vorgenommen. Hat es gerade noch geschafft, bei beidem so die Beutelchen so eine Ecke ab zu reissen. Oder? Dann hat es gemacht, Klick, und wir haben 100.000 Kilometer auf meinem Auto. Wir haben die Beutelchen genommen während dem Fahren. Ich weiss, das hat man nicht unbedingt angestoßen. Also einen richtig herzhaften Schluck genommen. Und dann ist uns das Maul fast zusammengeklebt. Die haben in diesen blöden Beutelchen Konzentrat. Also mit diesem kleinen Beutel hättest du etwa 10 Liter Multivitaminsaft anrühren, wenn du genug Wasser hättest. Und wir haben die geballte Ladung bekommen. Es hat uns richtig das Maul zusammengeklebt. Wir haben den ganzen Tag nur noch Wasser getrunken und das Gefühl gehabt, wir hätten Multivitaminsaft, den wir hier trinken. Es war einfach so ein Konzentrat gewesen. Also alles in ein Beutel rein gestopft. Und warum erzähle ich euch das? Ich habe heute einen Vers mitgenommen. Es ist schon gesagt worden, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Vers, die es in der Bibel überhaupt gibt. Es war der erste Vers, den ich als Jungschäler dürfen lernen musste. Und wahrscheinlich der Vers, den zumindest alle Christen auswendig kennen. Und für alle anderen aber gerade so wesentlich. Weil ich glaube, es ist der Vers, wo, wenn ich die ganze Bibel jetzt so in einen Tetrapack müsste ich reinstopfen. Weißt, wenn ich jetzt das so müsste reduzieren und ich müsste das versuchen, in ein Beutel reinzutun, in einen Vers. Wenn ich die ganze Bibel müsste probieren, in einen Vers reinzutun, ich glaube, dieser Vers käme raus. Habe ich mir da mitgebracht und ich glaube, der zeigt ihn zuerst euch da hier hin. Der sieht es nämlich ein bisschen weniger gut. Es ist halt auf die Kamera ausgerichtet, dass die Leute vor Kameras sehen. Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf das alle, die im Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist so das Konzentrat der ganzen Bibel. Und ich möchte heute Morgen jetzt einfach ganz kurz mit euch durch den Vers durchgehen. Es gibt eigentlich 5 Punkte, he? 5 Ziele. Ganz kurz einfach ein bisschen mein Wasser dazu tun, damit es nicht so zum Maul verklebt. Einfach noch ein bisschen verdünnen, den Vers. Von mir noch 2-3 Sachen dazu erzählen. Und weil die meisten oben würden anfangen, fangen wir Hunger an, einfach damit wir es ein bisschen anders machen. Gut. Da hier heisst es, sondern das ewige Leben haben. Und ich glaube, das ist etwas vom Wesentlichsten, was wir mal begriffen haben müssen. Es gibt irgendwo noch das Beste kommt noch, könnte man sagen. Das ewige Leben haben. Beschreibt der Vers. Also irgendeinmal werden wir wieder mit Gott zusammen sein und dann werden wir das Beste haben. Und ich möchte euch das anhand von diesem Rahmen hier erklären und diesen Tüchli. Es wird ein bisschen abstrakt, aber darum erkläre ich es. Es war ja vorhin mit dieser Kugel nicht weniger abstrakt gewesen, gell? Und das sollte ich ganz gut aufpassen, der Mann da aus dem fernen Osten. Der kann noch viel lernen heute. Gut. Das eine Tüchli steht für Gott. He? Und das andere Tüchli steht für uns als Menschen. Und in der Bibel steht, dass Gott eben den Mensch nach seinem Bild hat gemacht, also so ähnlich. Darum sind es 2 blaue Tüchli. He? Aber wir wissen alle, vor allem für King, hey, Gott ist kein Tüchli und wir ja auch nicht. He? Es ist nur ein Beispiel. Wäre ja komisch, wenn wir ein Tüchli wären. He? Also müssten wir in die Waschmaschine. Wäre ja komisch. Wir gehen in die Badwanne, nicht in die Waschmaschine. Genau. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass Gott und der Mensch miteinander zusammen sind. So wäre es mal gedacht. Und das ist das, was dort steht. Wir dürfen das ewige Leben haben. Wir dürfen Kontakt mit dem Gott haben. Wir dürfen mit Gott zusammen sein. Das ist das, was da gemeint hat. Und wenn du das mal begriffen hast, dass wir das dürfen, ich tue es jetzt hier in diesen Rahmen rein, weil das Ganze passiert jetzt dann immer ein bisschen in diesem Rahmen. Ich zeige es für euch da auch noch mal. Also, dass es auch gesehen, aber es passiert jetzt dann alles so ein bisschen da innen. In diesem Rahmen spielt sich jetzt die ganze Geschichte ab. Gott und der Mensch, die zusammen sind. Das ewige Leben. Das haben wir manchmal ein bisschen vergessen. Und ich glaube, das ist eines der Grundprobleme, die gerade vor heutiger Zeit, oder, dass wir vergessen haben, dass das Beste auf uns wartet, die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du das verloren hast, dann bekommst du ein Problem. Wenn du nicht mehr weißt, dass das Beste noch kommt, dann musst du das Beste nicht mehr hier schon haben. Wenn du nicht mehr weißt, dass du in dieser Gemeinschaft das Beste hast, dann musst du es immer irgendwo sonst suchen. Und dann kommst du in einen unheimlichen Stress. Das Wort Stress ist übrigens ein ganz neues Wort. Das gibt es erst seit den 30er Jahren. Ich habe noch soziokulturelle Animation studiert. Dort mussten wir so lernen, welche Begriffe kommen von wo. Und das Wort Stress gibt es seit den 30er Jahren, hat ein Österreicher erfunden, der auf auf Kanada ausgewandert ist. Also, die Urgroßvater hat das Wort Stress noch nicht gekannt. Das hat es gar nicht gegeben. Der ist aber am Morgen um 5 Uhr im Stall gestanden und hat zu seinen Tieren geschaut. Und hat am Abend um 10 Uhr noch das Heu reingetan, weil er wusste, morgen kommt es vielleicht regnen. Der hat von morgen früh bis am Abend spät gebügelt und krampft und krüppelt und hat noch nicht einmal gewusst, dass es ein Wort Stress gibt. Der hat das gar nicht benennen. Das ist einfach. Weißt du, weil er etwas noch gewusst hat? Es war eine Zeit, wo man noch gewusst hat, irgendwo gibt es der Herrgott, hat man ihm vielleicht dann gesagt. Irgendwo gibt es etwas, das mir Halt gibt. Irgendwo kommt das Beste erst noch. Und wir haben das verloren. Wir haben das weitgehend verloren. Wir haben das Gefühl, wir müssen es selber in den Griff nehmen. Wir sind doch gut, wir sind super. Also muss ich überall dabei sein. Dann muss ich Bungee springen, dann habe ich wieder mal einen Kick im Leben. Oder dann muss ich Canyoning machen, dann habe ich wieder mal einen Kick gehabt. Ich muss mir das Beste selber holen, weil wenn ich es nicht in meinem Leben nichts besucht hat, dann habe ich es verpasst. Das wäre ja furchtbar. Im Moment gibt es nicht so Partys, aber früher die ganze Zeit die Partys, wo 20 Minuten auch Bilder waren, oder, von der kühlsten Party vom Wochenende. Und da hast du unbedingt müssen, stell dir vor, du wärst an der besten Party vom Leben nicht dabei gewesen. Und die ist vorbei. Da hast du gehabt. Voll abgelöst, voll durch. Also kommst du in einen unheimlichen Stress, du musst überall dabei sein. Ihr kennt es, noch ein neues Wort heisst Freizeitstress. Wir machen es, ja, ihr lacht jetzt, aber ihr kennt es garantiert. Wir machen es selber Stress in unserer Freizeit. Kleines Beispiel: Du gehst rein, kommst unten nach einer Talstation und überlegst dir, nehme ich heute Tageskarte oder 10 Fahrtenkarte. Wenn du dich für Tageskarten entschieden hast, musst du mindestens 11 Mal auf den Scheißlift. Du kommst in so Stress. Du kannst nicht einmal mit Pommes frites irgendwo genießen und so unterwegs ein Sandwich. Nein, weil jetzt musst du mindestens 11 Mal hoch und runter, weil sonst hat es sich nicht gelohnt. Wir machen uns den Stress selber in unserer Freizeit, weil wir überall müssen dabei sein müssen. Und es hat viel damit zu tun, dass wir das verloren haben. Dass wir verloren haben, hey, eigentlich das Beste, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott, das ist das, was es ausmacht. Gut, aber der Vers, er redet auch noch von etwas anderem. Er redet eben nicht nur von einem ewigen Leben, von einer Gemeinschaft mit Gott, sondern er redet auch, dass es etwas anderes gibt, nämlich ein nicht verloren gehen oder eben ein verloren gehen. Offensichtlich kann man auch verloren gehen. Und das klingt ein bisschen komisch. Das ist ja, die Bibel hat manchmal so eine Sprache, die man ein bisschen übersetzen muss. Aber verloren gehen meint eigentlich, das haben die ersten Christen oder die ersten Menschen schon gemerkt, wir wollen eigentlich gar nicht mit dem Gott zusammen sein, sondern ich sagen, Gott, bleib du da hinten und ich bleibe hier hinten. Wir brauchen miteinander, vielleicht für euch wieder, wir haben es einfach getrennt. Wir brauchen einander nicht. Ich habe doch mein Leben selber im Griff. Ich brauche dich, Gott nicht. Das soll ich noch ein bisschen hoch ziehen, das schaut dann noch ein bisschen schöner aus. Genau. Und in der Bibel steht, dass in dem Moment, wo der Mensch hat entschieden, ich will eigentlich gar nicht mit Gott sein, das ist das Verlorengehen, hat sich etwas dazwischen hineingeschoben. Ich zeige es mit dem Ballon. Aber es war natürlich wieder kein Ballon, der sich zwischen ihnen geschoben hat. Es ist nur wieder ein Bild. He? Es ist immer ein bisschen kompliziert, aber darum erkläre ich es. So. In der Bibel steht das so ein bisschen für das Böse oder die Trennung zwischen Gott und Mensch. Es gibt so abstrakte Wörter wie Sünde oder so. Das meint aber alles das Gleiche. Das ist eigentlich jetzt das, was wir hier. Oh, jetzt hoffe ich, es geht nicht kaputt. Dann müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass der nicht gerade schon... Ja, genau. Das ist eigentlich das, was sich zwischen Gott und dem Mensch hat reingeschoben. Ja? Das, was uns trennt. Also offensichtlich gibt es etwas, was uns trennt. Und wir sind auf der einen Seite und Gott ist auf der anderen Seite. Und das hat noch gar nicht, das hat viel damit zu tun, wie gut oder wie schlecht dass wir sind. Ich probiere das mit einem Beispiel zu sagen. Ich komme ursprünglich von Bern und für mich ist Bern der Himmel. Ja? Gut, das wäre da. Und Zürich, muss ich noch ganz ehrlich sagen, als Berner, ist es eher so, zu gross, einfach die Hölle. Ist jetzt hart gewesen, aber ich versuche es jetzt mal einfach als Beispiel. Und Tatsache ist, in dem Moment, wenn du auf die Welt kommst, bist du weder zu Bern noch zu Zürich, sondern du bist zu Olten. Du kommst mal irgendwo zwischen kommst da auf die Welt und hockst in den Zug rein, in deinen Lebenszug. Und jetzt sagt die Bibel, und das ist unser Grundproblem, wir sind alle im Zug Richtung Zürich. Das klingt jetzt für euch relativ gut. Aber das heisst, wir sind alle im Zug eigentlich von Gott weg. Und weißt, dann spielt es gar nicht so eine Rolle, ob du jetzt viel Geld hast und in der ersten Klasse hockst, oder ob du wenig Geld hast und in der zweiten Klasse hockst, oder ob du gar kein Geld hast und im Gepäckabteilung irgendwo die Maschine quetschen. Du kommst auf Zürich. Das spielt nicht so eine Rolle. Du kannst in diesem Zug unheimlichen sozialen Liebemann sein, liebe Frau sein, für jedes Umweltprojekt spenden, in ganz vielen politischen Gremien, die engagieren und gut zu tun. Es spielt keine Rolle, der Zug fährt auf Zürich. Du kannst ein Schlitzohr sein, in jeder Gelegenheit, wo du findest, jemandem das Portemonnaie oder das Handy klauen. Und du kommst genau gleich auf Zürich, wie wenn du ganz grundanständig bist und bei jeder älteren Frau aufstellst und ihr den Platz gibst. Es ändert nichts. Der Zug fährt auf Zürich. Weißt du, dann gibt es Leute, die haben eine Sehnsucht nach Bern. Die haben eine Sehnsucht und wollen, die merken etwas von dem. Nein, ich will in die andere Richtung. Dann steigen sie ganz zuvorderst im Zug nach Zürich ein, oder? Und springen ihr Leben lang Richtung Bern in diesem Zug. Es ändert auch nichts. Sie kommen am Schluss zu Zürich an. Merkst du es? Es ist ein riesiges Dilemma. Und das meint Gott mit verloren gehen. Wir sind in die falsche Richtung unterwegs. Alle zusammen. Du musst nicht gut, nicht schlecht, nicht reich, nicht arm. Es ist einfach eine Tatsache. Punkt. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn du auf Bern kommen willst. Was muss man machen, wenn man jetzt in die andere Richtung mit dem Zug abfahren? Was würdest du sagen? Hä? Du hast es begriffen. Hey, so einfach wäre es. Ich muss irgendeinmal den Zug wechseln. Zum Glück ist es ein Bummler, oder? Ich kann irgendeinmal in diesem Zug Richtung Zürich, muss ich bei irgendeinem Bahnhof aussteigen und den nächsten Zug einsteigen. Nämlich den, der Richtung Bern fährt. Und dann komme ich auf Bern. Und dann gibt es in diesem Zug nach Bern gibt's Leute, die haben Haufen Geld, die sind in erster Klasse, die haben weniger, die sind in der zweiten Klasse. Und die sind immer noch im Gepäckabteil. Aber jetzt kommen sie auf Bern. Weißt du, es gibt selbst dort Schlitzohren, die dir wahrscheinlich das Handy klauen. Aber sie kommen auf Bern. Das muss man zuerst mal begriffen haben, oder? Es spielt gar nicht so eine Rolle, wie du in diesem Zug bist, sondern es ist viel wesentlicher, in welchem Zug du bist. Und das ist das, was eigentlich hier die nächste Ziele sagt. Auf was kommt es denn an? Auf das alle, die an ihn glauben. Es geht. Das Umsteigen, das heisst Glauben. Irgendeinmal muss ich umsteigen. Irgendeinmal muss ich glauben. Als ich diese Predigt zuerst mal hatte, kam eine ältere Frau auf mich zu und gesagt, ja, Hauptsache, wir haben einen grossen Glauben. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint. Ich war in der Feuerwehr, bei uns zu Pfäffiken. Und immer so alle 4-5 Jahre gefreut zu Pfäffiken, den Pfäffikersee. Wir haben so einen See dort, und dann hat er Eis. Und dann kann man quer über den See laufen. Es ist ein riesen Volksfest, kommen Leute von überall her. Überall hat Stände und so. Jetzt hat es aber ein Problem. Der See, der macht nicht einfach zack und am nächsten Morgen ist er gefroren, sodass man drüber laufen kann. Sondern zuerst ist ja nur ganz eine hauchdünne Eisschicht, oder? Und dann wächst die langsam. Und erst etwa so ab 12 cm schwarz ist, oder? Dann gehen sie immer wieder ein bisschen bohren, geben die Behörden den See frei und dann darf man auf den See. Das heisst, dass es geht so 3-4 Wochen, wo es zwar schon zugefroren ist, aber man darf noch nicht drauf, weil es wird nicht haben, oder? Und in dieser Zeit muss dann auch die Feuerwehr dort stehen. Weil es gibt immer Leute, die haben das Gefühl, es klappt schon. Dann stehst du dort, oder? Musst einfach vom Morgen bis zum Abend steht einfach jemand dort und sagt, nicht auf den See. Nicht auf den See. Verboten. Wir haben natürlich unsere Leitern und alles dabei, oder? Weil es dann gleich ein paar Typen gibt, die das Gefühl haben, boah, das sieht gut aus. Hey, ich bin vor 5 Jahren auch schon über den See gelaufen, hat genau gleich ausgesehen. Und die kommen mit ihrem riesen Glauben, dass sie das Eis jetzt wird tragen und machen einen Schritt auf das Eis. Und am Rand hat es auch noch. Ganz am Rand ist nämlich dicker das Eis, oder? Erst gegen die Mitte wird es dünner, oder? Und dann am Anfang kannst du noch draufstehen und dann es knarzt war so ein bisschen. Aber da, ja, der Glauben, es hat vor 5 Jahren auch funktioniert. Dann machen sie den zweiten Schritt, den dritten Schritt und es wird immer dünner und irgendwann macht es und sie sind fort. Und dann darfst du sie mit den Leitern rausziehen. Oder? Die haben einen riesen Glauben und versaufen. Dann gibt es aber 3 Wochen später, wenn das Eis wirklich dick genug ist, dann musst du als Feuerwehrmann wieder dort stehen. Weil rundum ist Naturschutzgebiet. Und du musst schauen, dass sie nur da auf den See gehen und auch wieder nur da ab dem See gehen und nicht irgendwo sonst quer, weil sonst würde man auch die Vögel und so stören. Oder? Also musst du als Führer mal wieder dort stehen, aber das mal nicht mehr sagen, du darfst nicht, sondern nur sagen, hier nicht, sondern hier drauf und hier wieder da. Dann stehst du wieder den ganzen Tag dort am See und schaust drauf, wie die Leute auf den See gehen. Und wieder. Dann gibt es Leute, die so viel glauben, die kommen, und die glauben nicht, dass sie das Eis wird tragen. Dann machen sie so. Und sie ist auch brutal, weil selbst wenn es gefroren ist, richtig dick, knarscht es eben immer noch, wenn du draufstehst. Oder? Dann machen sie so. Dann machen sie. Und dann haben sie so etwas von Angst. Und das ist unlustig, wenn du nicht so zuschaust und denkst, es sind 10'000 Leute auf dem See, aber wegen dir bricht es ein, garantiert. Das ist wirklich cool, oder? Es ist so, und das kann bis zu einer Viertelstunde gehen, oder? Wo die Leute haben, und du merkst, wie sie innen kämpft und sie haben doch eine Sehnsucht, jetzt auf das Eis rauszugehen. Und es sind schon so viele Leute drauf. Aber bei mir knirscht sie jedes Mal. Es knirscht ja bei jedem anderen, nur die anderen stört es nicht. Aber und dann irgendeinisch nehmen sie der kleinste Mini-Glaube, den sie noch irgendwo finden, zusammen und machen den ersten Schritt. Und dann der zweite und der dritte. Und irgendwann merken sie, es dreht. Und sie laufen quer über den See. Also, was ich damit sagen will, es spielt noch gar nicht so eine Rolle, wie gross die Glauben ist, sondern viel wesentlich ist, dreht das Objekt, das ich daran glaube. Verhält das, dreht das. Ich kann mit dem grössten Glauben absaufen, wenn ich etwas glaube, das nicht dreht. Und ich komme mit dem kleinsten Glauben über den See, wenn ich an etwas glaube, das hat. Ich hatte eine Kollegin, da ist der Dalai Lama hier in Zürich. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, hat der Dalai Lama da hier irgendwie, oder vielleicht sogar schon länger, der hat da hier Vorträge gehabt. Sie war Buddhistin. Oder immer noch. Und dann ist sie gekommen. Und dann waren alle Hotels ausgebucht, die auch zu dem Dalai Lama wollen. Dann konnte man sich melden, wenn man Zimmer anbieten wollte. Und wir haben ein Zimmer gehabt, haben das angeboten. Dann ist die Kollegin gekommen. Und die Kollegin hat bei uns gewohnt. Die ist einfach am Morgen ist die gegangen zum Dalai Lama. Am Abend ist sie wieder zurückgekommen und dann bei uns einfach übernachtet. Am nächsten Morgen ist sie wieder gegangen, so an die Konferenz. Und dann hat sie, als sie ist gekommen, so eine Steinfigur auf ihr Nachttischchen gelegt und so Schokoherzchen drumherum. Ja, Schokoherzchen, genau. Genau. Ja, ich habe leider jetzt Käse dabei, weil eben, die hat alles die Steinfigur hat die so bekommen. Aber weisst du was? Mein Sohn, der ist dann zumal, wie alt bist du? 3? Wie alt bist du? 4? Mein Sohn war dann zumal ungefähr ein Jahr jünger gewesen. Und wir haben leider die Tür nicht geschlossen. Und der Noah ist halt quer durch die Wohnung gelaufen und irgendeiner sieht er die Schokoherzchen. Und ich weiss nicht, was du gemacht hättest mit diesen Schokoherzchen, wenn du sie gesehen hast. Beim Noah war das klar. Schokoherzchen sind zum Essen da. Also ist er dort genüsslich hergehockt, hat ein Schokoherzchen am anderen gegessen, oder? Und irgendeiner ruft mir meine Frau ins Büro an und sagt: Hey, was machen wir? Der Noah hat alle ihre Schokoherzchen gegessen. Was machen wir jetzt? Sie hat den Vorschlag gemacht, ich weiss, wo sie sie versteckt hat. Ich lege jetzt einfach 5 neue her, oder? Und ich habe gesagt, komm, wir machen doch solche Sachen nicht. Wir sagen deren am Abend einfach, du, sorry, der Noah hat dir die Schokoherzchen vorgegessen. Es tut uns leid, wir schauen in Zukunft, dass es etwas besser beschlossen ist oder die Tür zu ist. Oder? So haben wir es dann gemacht. Am Abend ist sie zurückgekommen, hat ein bisschen erzählt, was sie gemacht hat. Meine Frau hat ihr erzählt, du, es tut mir dann im Fall leid, der Noah hat Schokoherzchen gegeben. Du, für diese Frau ist eine Welt zusammengebrochen. Die hat gemeint, sie überlebt den nächsten Tag nicht mehr. Weil jetzt das Figürchen da irgendwie verrückt auf sie ist, weil dort die Schokoherzchen, die sie ja ihm hat geopfert oder gelegt. Weißt du, das, die glaubt, die hat viel grösseren Glauben als ich. Also etwas könnte ich nie glauben, dass 5 Schokoherzchen vor einem Stein mit meinem Leben etwas zu tun haben könnten. Da hat sie viel, viel grösser Glauben. Weißt du? Also das gebe ich wirklich zu. Nur ist das Eis so unheimlich dünn. Und es wird sie nicht tragen. Und das haben wir in der letzten Zeit erlebt, oder? Wie das Eis bei dieser Frau nicht trägt und sie von einer Krise in die andere hineinrutscht, weil das Eis einfach nicht trägt. Also es spielt nicht so eine Rolle, wie gross dein Glauben ist, sondern an was du glaubst. Und darum steht es dort auch schon. Auf alle, die an ihn glauben. Es ist eben klar, an welches Dicken ist, dass wir müssen glauben. Und ich habe euch den ihn auch mitgenommen und jetzt wird es wieder abstrakt. Gell? Jetzt ist es ein rotes Tüchli. Aber es ist wieder nicht das Tüchli, wo wir daran glauben sollen. Also nicht an ihn das Tüchli, sondern das wäre ein bisschen komisch. Nein, was könnte das sein? An wen sollen wir glauben? An Gott. Oder die Antwort, die eigentlich immer richtig ist, Jungschi? Wenn es um eine Person geht? Ja, es gibt noch einen Namen, der fast immer richtig ist. Jesus, genau. Das kann man sich auswendig merken. Wenn es um eine Person geht, eigentlich immer Jesus. Wenn es um eine Stadt geht, immer Jerusalem. Das kannst du merken. Genau. Und sonst sagst du einfach Amen, dann kommst du schon durch. Genau. Also, das sind so die einfachen Sachen, die muss man ganz am Anfang lernen und dann hat man es nicht mehr. Gut. Das ihn hat den Namen. Die Bibel sagt, hey, wir sollen an Jesus glauben. An ihn glauben. Und dann heisst es da hier, dass der Jesus, dass er seinen eingeborenen Sohn, aber der Sohn von Gott, jetzt sind wir bei dir, aber Jesus gab. Also der Sohn, der hat sich gegeben für uns. Der Sohn ist auf die Welt gekommen, hat sich in die Welt hineingegeben. Und was haben die Leute gemacht? Was haben die Leute mit Jesus gemacht? Wisst ihr das noch? Habt ihr das auch mal gelernt? Hä? Jetzt wird es heiss. Jetzt wird es eine Prüfung. Nein, es gibt keine Prüfung. Die Leute haben Jesus genommen und haben ihn eigentlich gekreuzigt. Sie haben ihn getötet. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Sie haben gesagt, so, der Jesus, den stopfen wir jetzt in die Hand und den kreuzigen wir. Und dort ist er gestorben. Und das ist eigentlich mega krass. Da kommt Gott auf die Welt und er stirbt. Und dann nach 3 Tagen, was haben sie nach 3 Tagen gemacht? Nach 3 Tagen haben sie ihn genommen, das haben wir jetzt gerade eigentlich gelernt, dann haben sie ihn ins Grab gelegt. Und wieder nach ein paar Tagen später ist Jesus zurück in den Himmel. Dann ist er, whoops, fort in den Himmel gegangen. Also Jesus ist und das ist das Blöde, was wir Prediger und Pfarrer auch haben. Oder? Wir reden von einem unsichtbaren Jesus, der in eine unsichtbare Welt ist gegangen. Es ändert sich für uns so eben wenig. Man muss es eben einfach nur glauben. Oder? Das ist ein bisschen doof. Aber genau das ist passiert. Gott ist Mensch geworden. Warum musste Gott Mensch werden? probiere ich es mit einem kleinen Beispiel zu erklären. Mein Nachbar, der war Gärtner, und als er den Garten hat umgestochen hat, hat er plötzlich einen riesigen Ameisenhaufen gefunden. Ja, riesig. Genau. Und der Cousin, so hat er gerne geheissen, der hat gewusst, hey, so ein Ameisenhaufen, das ist etwas brutal Wertvolles. Der geht nämlich etwa dreimal so weit runter, wie er den Kuchen geht und so. Und das ist eine riesen Arbeit dahinter und so. Und er hat den Ameisenhaufen unbedingt retten. Aber er hat genau gewusst, so, der Garten wird demnächst umgestochen, jetzt müssen die Ameisen fort. Wenn die überleben wollen, dann müssen sie jetzt zügeln. Weil das Haus wird abgebrochen, also der Garten wird umgestochen. Und jetzt hat der Cousin ein Problem gehabt. Wie sagst du an einem Ameisen, dass es zügeln soll? Das ist noch gar nicht so einfach, oder? Da kannst du vor dran stehen und sagen, hey Ameisen, du schau jetzt, es geht noch etwa 2 Wochen, dann hast du Pech da. Es wäre jetzt cool, du würdest dort rübergehen. Hä? Tschüss. Das Ameisen checkt nicht. Du kannst dem also ein riesen Plakat aufhängen, weißt du? Und kannst herschreiben, weißt du, oder ein digitales. Kannst du ihm das iPad so her tun, dass es die ganze Zeit draufschreibt und den Countdown, weißt du, so einen Zähler, der zurückgeht, dass es genau weiss, wenn das dann null ist und dann hast du Pech, oder? Das Ameisen begreift es nicht. Du kannst das mit einem Megafon anschreien oder mit einem Mikrofon boxen drumherum und wow, jetzt fort. Das Ameisen schnallt das nicht. Du bist einfach schlicht zu gross. Und du redest nicht die Sprache der Ameisen. Sie verstehen dich nicht. Es gibt eigentlich nur eine Variante, wo könntest du eine Chance haben. Du müsstest sie so Marvel-mässig, also müsstest dich verwandeln als Superheld, also in ein James Bond-Ameisen. Und dann müsstest du dich in diesen Haufen hineinkämpfen, neben den Wachen vorbei, mit all deinen Geheimwaffen, die du hast, quer bis zur Königin. Bis in die Thronsaal von dieser Königin müsstest du dich vorauskämpfen, oder? Dort müsstest du reinspringen, der Königin sagen, du, ey, in 3 Tagen wird der Haufen im Fall umgestochen, jetzt musst du zügeln, oder? Und dann musst du einfach hoffen, dass sie dir glaubt. Und wenn sie es glaubt und er zügelt, dann hast du gewonnen. Und wenn sie es nicht glaubt und dich abführt, dann hast du verloren. Oder? Aber das ist die einzige Chance, du müsstest lernen, Ameisen sein und Ameisli-Sprache reden. Sonst versteht ihr das Ameisli nicht. Und genau das gleiche Problem hat Gott gehabt. Weißt du, wenn Gott mit uns redet, dann verstehen wir das manchmal so saumässig schlecht. Es ist einfach eine andere Dimension. Es ist einfach zu gross. Und darum hat Gott sich überlegt, wie kann ich denn Ameisli, also wie kann ich denn Mensch werden, damit die Menschen mich verstehen. Und darum ist Jesus als Mensch auf die Welt gekommen, damit wir ihn verstehen. Damit wir hören, was er sagt, damit wir sehen, wie er es macht und damit wir hoffentlich glauben, hey, die Trennung ist da, da muss etwas gehen. Und jetzt gibt es ein paar, die glauben es und ein paar, die glauben es nicht, die haben ihn eben getötet. Und weißt du, in dem Moment, wo Gott gestorben ist, hat er uns den Weg wieder frei gemacht. Es ist eben nicht ganz so unsichtbar, was passiert ist. Es ist etwas, hat man gesehen. Im Tempel, das war wie die Kirche zu der damaligen Zeit, hat es nämlich auch so etwas gegeben. Es hat das Allerheiligste gegeben, da war Gott. Und es hat einen Ort gegeben, wo die Menschen sein dürfen. Und zwischen ihnen hat es nicht einen Ballon gehabt, sondern einen Vorhang. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, hat es den Vorhang zerrissen. Ich probiere euch das mit dem Nadel zu zeigen, das habe ich da vorhin vorgenommen. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, hat es den Vorhang zerfetzt. Oder wir können jetzt das mit dem Ballon machen. Also all die, die ein bisschen Angst haben, sollen jetzt schnell die Ohren zutun. Keine Angst. Super. Tipptopp. In dem Moment, wo, also es macht nur schnell Pum, aber wenn die Ohren drin sind, passiert gar nicht. Also in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist das passiert. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, hat sich Gott, hat sich Jesus zwischen uns Menschen und Gott wieder reingespannt. Es hat eine Möglichkeit gegeben, wie wir jetzt eben zu Gott kommen können. Der Jesus ist eben nicht einfach spurlos verschwunden. Der ist nicht einfach in einer unsichtbaren Welt, sondern der ist als Brücke zwischen dir und Gott da. Und weißt du, warum er das macht? Da hier oben, schau, wird es dir im ersten Vers beschrieben. Weil Gott die Welt gern hat. Weil er die über, ich zeige es euch auch nochmal, der oberste Vers, weil Gott uns alle zusammen unheimlich gerne hat, weil es ihm das Herz zerreißt, wenn der Ameisenhaufen umgewälzt wird. Darum wird der Mensch, darum sagt er, kommt zu mir, ich will dich retten. Und das ist vielleicht noch wichtig, gell? Da heisst es, also hat Gott die Welt geliebt. Da heisst es nicht, also hat Jesus die Freikirchler in Albis Rieden geliebt, die jeden Sonntag in die Kirche kommen, den Zehnten zahlen, beten und in der Bibel lesen. Das steht da nicht. Da steht, Gott hat die Welt gern. Jedes Einzelne. Egal, wie reich, wie arm, wie gut, wie schlecht. In diesem Zug spielt es keine Rolle. Er hat dich in diesem Zug gern, der da Richtung Zürich fährt. Und er sagt dir, hey, schau, Umsteigemöglichkeit ist gegeben. Ich habe dich so gern. Glaub's. Nimm es an. Heute Morgen. Ich will, dass du zu mir kommen kannst. Ich will, dass du umsteigen kannst. Und für das würde ich jetzt gerne noch beten, damit das passieren kann, dass du von Gott die Liebe darfst erfahren und darfst berührt sein. Vater, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn als, nicht Ameisli, aber als Mensch auf die Welt hast geschickt. Dass du nicht nur geschrauen hast, dass du nicht nur mit irgendeinem iPad diesen Countdown hast laufen lassen, sondern dass du selber Mensch bist geworden, damit wir es begreifen, wie gern dass du uns hast. Danke, dass du auf die Welt bist gekommen, damit wir, wenn wir an dich glauben, nicht müssen verloren gehen, nicht im falschen Zug müssen hocken. Danke, dass heute Morgen die Möglichkeit ist, aus dem Zug auszusteigen und umzusteigen. Danke, dass wir heute Morgen gerade so eine Station haben, wo wir den Zug anhalten. Und was meine Entscheidung darf sein, bleibe ich drin hocken oder steige ich aus und steige in den nächsten Zug ein. Danke, Jesus, dass du dich anbietest als Brücke, als Umsteigestation. Und danke, dass wir durch das nicht in die falsche Richtung fahren müssen, sondern in die Gemeinschaft mit dir zurück dürfen kommen. Danke, dass wir uns darum keinen Stress mehr machen müssen, wie wir unser Leben gestalten. Danke, dass du uns Fülle willst sein, dass wir die nicht müssen suchen in irgendwelchen Aktivitäten, dass wir sie auch nicht müssen suchen in irgendwelchen Kontakt oder was auch immer. Dass das, ja, die Corona ist im Moment ein Mist und wir können uns nicht treffen, so wie wir wollen. Aber das ist nicht Fülle, das ist nicht die Ewigkeit, sondern du bist es. Du bist der, der uns das Loch, die Leere, die wir viele im Moment spüren können, füllen können. Danke, dass du heute Morgen uns rufst und wir zu dir kommen dürfen. Amen.